Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe Hörerinnen und herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ja, wir machen eine Sendung, obwohl jetzt wirklich alle auch dann in der Sommerpause sind, zumindest alle, die 96 auf dem Trikot tragen. Auch die Damen hatten jetzt ihr letztes Spiel, wurden Tabellenzweiter in der Regionalliga und sind damit nicht in die zweite Liga aufgestiegen. Das ist ja aber eins der Ziele, die der e.V. verkündet hat für die Damenmannschaft. Vor einer Woche waren wir nochmal im Rahmen des Fußballs, sondern im Namen des Fußballs unterwegs und durften im letzten Stadion den Aufstieg der U23 feiern. Nach Elfmeterschießen ein dramatisches Spiel. Im Stadion hat mir der Schiedsrichter weniger gefallen, als ich das Spiel dann nochmal real life gesehen habe. Hat er gar nicht so viel falsch gemacht. Klare Fehlentscheidung, höchstens der zweite Elfmeter für Würzburg, der dann die Verlängerung brachte. Aber sei es drum, 96 Amateure sind aufgestiegen. Und das soll auch ein Themenblock sein bei uns hier im Podcast. Auf Twitter habt ihr es vielleicht verfolgt, da gab es schon die ein oder andere Diskussion. Nicht alle sind der Meinung, dass die U23 in die dritte Liga gehört. Ich sage es mal ganz provokativ. Manche freuen sich, manche nicht. So, die Leute, die sich freuen, begrüße ich zuerst. Hallo Dennis.
Hallo Tobi, hallo Jungs. Aufsteiger! Aufsteiger. Ja, ich freue mich tatsächlich, weil man sich endlich mal wieder freuen kann als 96-Fan. Das ist schön. Und ich nehme mit, was geht.
Du nimmst mit, was geht, okay.
Und deswegen auch die Sendung heute ist schön. Den Rasen, nee, habe ich da gelassen. Ich bin ja Guardian auf Rasenpflege. Ich kann das auch nicht gutheißen. Und mein Rasen ist perfekt. Ich brauche den aus dem Stadion nicht. Der ist nicht so gut.
Ja, ist nicht so gut.
Ich sag, wie es ist.
Hat gereicht für den Sieg. Wir haben auch keinen Platz schon mitgemacht. Wir blieben da brav auf unseren Plätzen.
Ja.
In der Nordkurve. Na, André, du auch. Hi.
Ich bedanke mich, hier sein zu dürfen. Freue mich sehr, denn diese fußballlose Zeit, die jetzt ja quasi begonnen hat, mit so einer Sendung zu versüßen, gefällt mir gut. Erst ab August müssen wir uns ja wieder richtig ärgern. Deswegen fand ich das ganz, ganz toll, dass wir so einen schönen, auch noch sportlichen Abschluss hatten. Und natürlich laufen wir nicht auf den Platz. A, sind wir da viel zu alt für und B, warum das denn? Also das scheint ja auch eine neue Folklore-Fähigkeit zu sein. Ich möchte auch niemandem da was vorwerfen, aber ich hatte das Gefühl, es waren ja einige Spieler, also beziehungsweise einige Fans waren schneller auf dem Platz, als einige Spieler von der Bank auf dem Platz waren. Also, na gut, aber Emotionen, so schön.
Ja, Emotionen, so schön. Oder vielleicht doch nicht. Zweitvertretung in der dritten Liga. Ein kontroverses Thema, auch was die 96 Zweitvertretung angeht. Und ich darf begrüßen Nils, unseren Red Lawyer. Nils, hi, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag in die Runde und an die Hörerinnen und Hörer. Und an der Ärgernisse. Und ärgern müssen wir uns schon ab Mitte Juli, da beginnt die Zweitligasaison.
Ja, André, ist das nicht so? Der hat die spanischen Kalender im Kopf, das sei verziehen. Mhm. Ist halt ein Event-Fan. Hat er Sonntag auch gezeigt, ja? Da geht es nicht um Inhalte, da geht es nur um Spaß. So. Aber nee, jetzt, dir geht es um Inhalte. Und du hast, ja, André, dir geht es nur um Spaß. Jetzt, dir geht es um Inhalte und du hast ja vor dem Spiel schon klar gesagt, wie deine Position ist zu der Tatsache, dass die U23 von 96 jetzt in der dritten Liga spielt. Es geht dir, glaube ich, gar nicht prinzipiell um die U23 von 96, sondern um das Grundsätzliche, dass da zweite Mannschaften wie die von Dortmund und Stuttgart, ja vielleicht auch wohlverdienten Vereinen, die eben nicht den Luxus haben, eine Profimannschaft zu haben und da mitgezogen zu werden, dann eben einen Platz in der dritten Liga wegnehmen. Kann man das so sagen?
Das kann man so vereinfacht sagen und auf Twitter ging das ja wirklich hoch her. Und dafür, dass sich alle im Recht wähnten, waren sie dann doch sehr beschäftigt, damit mir zu sagen, wie unrecht ich doch habe. Das ist meistens ja ein Zeichen, dass zumindest ein Störgefühl da ist, was ich begrüße. Hier kann man das ja nochmal ein bisschen differenzierter ausklappen, warum zwei Vertretungen da nicht reingehören, weil da geht es um verschiedene Perspektiven, die nicht nur den Betreiber der zwei Vertretung angeht, sondern eben auch andere Aspekte. Und ich glaube tatsächlich am Ende auch, wenn wir vielleicht damit anfangen wollen, dass der sportliche Mehrwert von einer Saison in der dritten Liga für 96 gar nicht so groß sein wird, denn der wirtschaftliche Aufwand, der betrieben werden muss.
Du gehst aber davon aus, dass es tatsächlich nur eine Saison sein wird?
Ich glaube, dass der Kader sehr davon profitiert hat, auch wenn da die Einsatzzeiten gezeigt wurden, sehr davon profitiert hat, dass dann am Ende aussortierte Spieler aus der ersten Mannschaft mitgespielt haben. Ich halte die Regionalliga Nord für die mit Abstand am schwächsten spielende Regionalliga. Da ist mit Anspruch auf den Aufstieg eigentlich nur noch der SV Meppen unterwegs gewesen. Und ich glaube, Platz 3 war schon Phoenix Lübeck, die lange mitgehalten haben und die hat man nicht klar distanzieren können über die Saison. Da muss man sich ja auch fragen, wieso das so ist. Und wenn ich mir angucke, dass man jetzt mit einem Etat von 2 bis 3 Millionen Euro plant und man ja dann doch sieht, dass die Mannschaften, die weiter oben in der dritten Liga sind, das zumindest verdoppeln, eher verdreifachen und auch im unteren Bereich mehr Geld unterwegs ist, habe ich meine Zweifel auch, ob der Neuzugänge, die da sind, die alle einen Sprung werden machen müssen, auch wenn der Spieler von Union Berlin sehr hochtalentiert sein soll. Der Weg von der U19 in die dritte Liga ist dann weiter. Da wird allein schon von der Physis anders gespielt. Und ich glaube tatsächlich, wenn man da jetzt nicht ernsthaft mehr Geld in die Hand nehmen würde, was man oben schon nicht hat, das ist ein anderer Aspekt, den wir nachher noch diskutieren können, läuft man Gefahr, in eine Saison zwischen Freiburg 2 und Havelse reinzulaufen, bei dem Niveau der dritten Liga.
Harte Ansage. Also Havelse, für die, die es nicht mehr in Erinnerung haben, damals auch in Relegation an den Bayer-Vertreter geschlagen und in die dritte Liga aufgestiegen, aber dann tatsächlich sang- und klanglos abgestiegen als Tabellenletzter, ohne auch nur halbwegs Aussicht auf einen Klassenerhalt in der dritten Liga. Und die Heimspiele damals im Niedersachsenstadion vor wenigen 100 Zuschauern war auch eher trostlos. Für Havelse war es tatsächlich eine verschenkte Saison. Dennis, harte Worte von Nils. Wollen wir mal, das Grundsätzliche lasse ich mal außen vor, aber gehen wir mal auf 96 ein. Wir haben ja auch am Sonntag darüber gesprochen und haben gesagt, na gut, aber wir werden jetzt vielleicht andere Talente kriegen, die dann eben die Aussicht haben, hey, wenn du es bei den Profis nicht schaffst, dann haben wir aber noch eine Mannschaft in der dritten Liga und über die dritte Liga kann man sich, Nils hat es ja gerade selber gesagt, spielerisches Niveau, dritte Liga, Regionalliga Nord, ist ein großer Unterschied. Das heißt, wer sich da zeigt und wer da performt, kann dann eigentlich relativ sicher sein, dass er ein Thema bei den Profis wird. Also doch an sich eine gute Geschichte.
Ich sehe es auch erstmal positiv, auch sportlich positiv. Natürlich müssen Investitionen getätigt werden und es wird ein komplett anderer Schnack sein als Regionalliga. Also da werden wir nicht irgendwie durchfräsen auch sehr viel Lehrgeld wahrscheinlich zahlen müssen. Auch Daniel Stendel als Trainer wird da sicherlich nochmal sich anders aufstellen müssen. Aber ich sehe es auch als große Chance, weil tatsächlich das den Weg nochmal untermauert, den wir grundsätzlich ja bei Hannover 96 jetzt hoffentlich einschlagen, dass wir sagen, wir wollen junge Spieler entwickeln, wir wollen sie entweder zur ersten Mannschaft führen oder vielleicht auch nochmal über den Umweg der U23. Und da ist es natürlich total charmant, wenn man eine U23 in der dritten Liga hat. Ich meine, wie großartig ist das? Auch abgebende Vereine werden sagen, hey, pass auf, wenn der sich in der zweiten Liga nicht durchsetzt, dann spielt er zumindest dritte Liga. Und das ist ja eine dritte Liga, wo man auch sagen muss, also alleine von den Namen her, das ist schon ein Schnack. Und ich gönne den Jungs das auch einfach, dass sie da jetzt, schauen wir mal, also sie werden natürlich um den Abstieg spielen und es geht nur darum, irgendwie die Klasse zu halten. Aber sie sollen das genießen und ich sehe es als große Chance für den Standort Hannover und hier für den Fußball.
Absolut. Und wenn Jens jetzt verschwiegen hat, Felix Göttlicher, SV Sandhausen, auch ein Neuzugang für die U23, also kennt die dritte Liga schon, auch mal in der Bayern-Jugend gewesen. Wir scheinen ja ganz gerne Leute zu nehmen, die bei den Bayern dann letzten Endes nicht Profi wurden. Da haben wir jetzt ein paar von im Kader gehabt und noch im Kader. Also Felix Göttlicher, 22er Innenverteidiger vom SV Sandhausen, kommt zu 96-2. André, wie beurteilst du das? Ich habe dich jubeln sehen am Sonntag. Also hast du dich dann auch gefreut und hattest deinen Spaß, worum es dir geht?
Genau, ich hatte meinen Spaß. Ich bin ja auch ungeschlagen auf der Nord. Es war sehr schön und es hat mir auch sehr gut gefallen. Aber die Argumente, die Nils sagt und die Dennis sagt, die kann man ja nicht übereinander bringen, weil das ja zwei völlig verschiedene Themen sind. Deswegen würde ich nochmal eine dritte Sichtweise aufmachen, denn beide haben ja gar nicht recht. Es ist völlig egal, die Regel müsste lauten, solange man eine Liga hinter Preußen Münster spielt, ist das alles gar kein Problem. Und das ist ja jetzt aktuell der Fall. Dementsprechend können wir uns doch da auf diesen kleinen Kompromiss einigen. Ansonsten hat Nils natürlich schon recht, wenn er sagt, es müsste, zumindest glaube ich, dass das in deinem Argumentationsstrang die finale Lösung wäre. Es müsste für Nachwuchsmannschaften eine eigene, wie soll man sagen, Nachwuchsliga oder Talente-Liga oder sonst was geben, wo tatsächlich die zweiten Mannschaften der großen Vereine spielen. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten die sinnvollste Lösung. Und ich hoffe und glaube auch, Nils da mit abholen zu können. Solange das aber nicht der Fall ist, gilt für mich absolut der sportliche Aspekt, egal wie dieser zustande kommt. Und dann haben halt die Besten dort zu spielen, wo sie halt am besten hinaufsteigen oder spielen können. Ob das in der ersten Liga Europa ist und ob die Vereine da sonst wie finanziert werden, ob das in der zweiten Liga Relegation und Aufstieg ist oder in der dritten Liga eben Zweitvertretungen. Solange das sportlich fair und den Regeln entsprechend, die es halt gibt, passiert, was sollte ich mich darüber aufregen? Für Hannover 96 freue ich mich. A, 25.000 hatten eine gute Zeit gehabt. Paar kleine Kinder haben sich gefreut, auch mal was Erfolgreiches mit Hannover 96 verbinden zu können. Leute, wir sind alt. Überlegt mal, für viele 96-Fans ist das der erste, wie auch immer, gearteter Erfolg seit der gefühlten Pokalsieg. Wir hatten zwar drin auch mal eine schöne Zeit im Europapokal und so, aber dass man mal wirklich was gewinnt, das hatten wir ja so auch nicht. Also von daher, Nils, wie siehst du das? Bist du mit meinem Kompromiss Nachwuchsliga oder Talenteliga einverstanden?
Die Talenteliga und Nachwuchsliga der Zweitvertretung wäre sicherlich die Lösung, die man nehmen müsste. Ich halte deine Argumentation aber im Ergebnis auch nicht für finde ich endgültig überzeugend, weil sie nämlich einen großen System- und Geburtsfehler der dritten Liga auslässt. Das ist im Profibereich der einzige Fall, wo keine zwei Ligen Unterschied sein müssen, ist zwischen der zweiten und der dritten Liga. Sonst gilt immer das Abstandsgebot von zwei Ligen. Und ja, Tobi, du hast mir auf Twitter das auch mit Bezirksliga und so vorgehalten. Da muss man aber sagen, das ist Amateur- und Breitensport, da gibt es andere Anforderungen. Wenn man da zwei Ligen aufrechterhält, könnten viele Leute gar keinen Sport betreiben im Ligabetrieb. Das ist eine andere Nummer. Ja, sportlich hat sich das die zweite Mannschaft verdient. Ich muss aber auch sagen, wenn ich als, und am Ende sind es Profis, die dahin wechseln. Das sind ja keine Amateure bei unserer Zweitvertretung. Die wechseln da ja nicht hin, weil sie sagen, ja, ne, also da sind ja, ist eine andere Motivlage hinter. A, hoffen alle, dass sie irgendwie in die erste Mannschaft gespielt werden, also dann den Schritt in die Profiliga schaffen. Das ist ein Mehrwert, den man in einer Zweitvertretung hat. Dann gehört es aus meiner Sicht zum Berufsrisiko, dass man trotz vielleicht eines sportlichen Aufstiegs nicht aufsteigen kann. Wie gesagt, die Ausnahme ist der Abstand zweite, dritte Liga. Das nehmen die aber bewusst in Kauf. Sie hätten ja auch zu Metten gehen können, aber natürlich hat man bei Hannover in der Regionalliga Nord eine andere Perspektive gesehen zu werden. Und das muss man einfach sagen. Das tut auch der dritten Liga nicht gut. Das wird völlig außer Acht gelassen, denn da sind jetzt wieder viele Zweitvertretungen drin, die weder Zuschauer bringen, noch attraktiv für die Fernsehzuschauer sind. Keiner wird sich Magenta TV auf 96.2 oder Stuttgart 2 holen. Und das muss man auch sagen, das hat 96 wirtschaftlich gar nicht bedacht. Ich habe mir mal die dritte Liga der nächsten Saison angeguckt, was da so kommt. Und das wird ein teures Vergnügen für 96. Wie gesagt, sagen, sie haben kein Geld für die erste Mannschaft. Da muss erst verkauft werden, bevor investiert wird. Es glaubt doch hoffentlich niemand, dass man im Alen-Riede-Stadion gegen Dresden, Saarbrücken, Aue, Essen, Bielefeld, 1860 München, Waldhof, Mannheim, Hansa Rostock oder Energie Cottbus spielt. Das sind die Hälfte der Heimspiele, die im Niedersachsenstadion ausgetragen werden müssen mit den entsprechenden Mehrkosten und den überschaubaren Zuschauerzahlen. Das ist also für mich ist es aus wirtschaftlicher Sicht eine völlig falsche Fokuslegung zu sagen, dass wir steigen da jetzt auf, stecken da ein paar Millionen rein, die wir vorher nicht ausgegeben haben und sind nicht in der Lage, Geld bei den Profis auszugeben, beziehungsweise müssen da erst verkaufen. Das halte ich für einen vollkommen falschen Ansatz.
Nils, darf ich dir direkt eine Frage stellen? Wie würde denn das Ganze für dich in der Argumentation aussehen, wenn es nicht Hannover 2 heißen würde, sondern Hannover FC oder irgend sowas? Im Prinzip die gleichen finanziellen Strukturen, das wäre sozusagen ein eigenständiger Verein, so eine Art Farmteam von Hannover 96. Würde das in deiner Argumentation was ändern oder sagst du, nee, das ist das gleiche in Grün nur unter einem anderen Mantel?
Wenn Arminia Hannover in die dritte Liga aufsteigen würde, würde es mich
nein, Arminia nicht Hannover Arminia freuen. Hannover.
Ich bin auch ein Gegner der Multi-Club-Ownership. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, du kennst das aus Spanien. Alle denken, oh, das ist aber eine tolle Geschichte mit Girona und eigentlich ist das nur ein Teil der City-Group, die da ordentlich aufgepustet werden und dann anfangen, Barca, Real und Atletico da das Feuer unter den Hintern heiß zu machen. Da bin ich auch gegen. Also das ist ja das Gleiche in Grün. Das hast du in Österreich mit Liefering, die da für Salzburg fröhlich in der zweiten Liga rumtouren. Und da muss man ehrlich sein, das geht auch nicht, weil man kann auch nicht irgendwelche Tricks oder Scheingeschäfte da führen, um das gleiche Ergebnis zu haben. Wie gesagt, für Arminia Hannover würde es mich freuen, sogar für den HSC würde es mich freuen. ein irgendwie geartetes neues Konstrukt in diesem so ohnehin schon sehr unübersichtlichen 96-Konstrukt würde ich genauso ablehnen.
Du hast ja gerade gesagt, die Profis haben kein Geld für Transfers. Ist es dann nicht noch wichtiger, für eine Summe, für die du vielleicht ein, zwei Spieler bekommst, ein ganzes Jahr, eine komplette Mannschaft in der dritten Liga zu haben und da Spieler zu rekrutieren, die im Zweifel dann stark genug sind für die Profis? Wir haben es in diesem Jahr erlebt, jetzt mit Lars Gindorf, war phasenweise der stärkste Mann bei uns. Was meinst du, wie schneller der noch angekommen wäre in der ersten Mannschaft, wäre er Drittligaspieler und nicht Zweitligaspieler? Also ist das nicht sogar ein Argument dafür, dass wir mit unserem Nachwuchs so hoch spielen müssen, wie wir überhaupt können, weil das günstiger ist, als dann fremde Profis zu verpflichten?
Also Lars Gindorf war auch der kämpferisch letzte Spieler. Ob das fußballerisch der Fall war, weiß ich nicht. Auch dem hat man angemerkt, genauso wie man das Nicolò Cisoldi anmerkt, immer noch anmerkt, dass die Zeit brauchen, sich anzupassen. Das ist einfach so. Und das ist auch kein Vorwurf, das muss man einfach sagen. Das, was du da skizziert hast, kann man nicht durch eine Saison aufbauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es nur eine Saison wird. Und eine KGAA, die letztens von der DFL die Bilanzzahlen zu 23 veröffentlicht bekommen hat, mit 30 Millionen Euro Verbindlichkeiten, 4 Millionen Eigenkapital und dann ein anderer Wert geht da noch drüber hinweg, sich da, also da das Geld auszugeben. Ich frage mich, wo kommt das Geld denn her? Also das muss man doch ehrlich sagen. Es wird schon nicht aus dem Eigenkapital genommen werden. Es wird doch wieder nur über Darlehen laufen. Und dann ist das eine Wette, die wir abschließen. Wir schließen andauernd Wetten ab, regen uns über Transfers von Monatas und solchen Sachen auf. Und das ist jetzt natürlich die romantischere Wette. Dennis hat ja auch gesagt, man konnte sich endlich mal wieder was über was bei 96 freuen. Die Zukunft wird auch wieder schattiger werden. Das ist nun mal bei 96 so. Wir gewinnen keine Trophäen. Da geht es uns aber wie einem Großteil der anderen Fußballfans in Deutschland, dass das nicht passiert. Und ich verstehe diesen wirtschaftlichen Schritt nicht, weil ich glaube, dass diese Mannschaft nächste Saison nicht auf Drittliganiveau unbedingt sein wird. Und die Spieler, die wir im Blick haben, um sie vielleicht hochzuholen, müssen sich eben auch erst anpassen. Also wir holen ja nicht Spieler in die dritte Mannschaft, in die zweite Mannschaft, die dafür sorgen sollen, dass wir in der dritten Liga bleiben, damit wir die dann hochziehen können. Also der Göttlicher, den sie da von Sandhausen verpflichtet haben, das ist für mich ein klarer Transfer für die zweite Mannschaft. Der soll die dritte Liga absichern. Den holt man ja nicht, um zu gucken, vielleicht können wir den noch hochziehen, wenn der bei Sandhausen schon nicht gereicht hat. Das sehe ich nicht. Und die Heranführung von Talenten geht ja auch über die Regionalliga Nord. Gindorf hat es gezeigt. Aber sie brauchen so oder so Zeit.
Okay, machen wir jetzt hier ganz kurz einen Break. Sind gleich wieder da, nach einer kurzen Pause.
Was man will, denn viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Liebe Hörerinnen und herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Diskussion um die und über die U23 und ihren Aufstieg in die dritte Liga. Nils hat gerade erwidert, was ich vorher gesagt habe, darauf erwidert, was ich gesagt habe. Also Dennis, ist es dann so, dass es egal ist, ob sie Regionalliga spielen oder in dritte Liga, sie werden sich eh anpassen müssen, also dann lieber Regionalliga, weil es günstiger ist. Gehst du da mit? Sehr verspürt natürlich.
Ja, sehr verkürzt. Nein, würde ich jetzt nicht mitgehen. Ich verstehe, was Nils meint. Das sind natürlich Kosten und klar müssen wir uns die Frage stellen, wo kommt das Geld her? Auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist eine Wette, das ist auch eine Investition, aber ich glaube, das ist eine gute Investition, weil schauen wir uns alleine nochmal, also marketingmäßig auch fürs NLZ, für diesen ganzen Standort, schauen wir uns nochmal an, was diese 2 Jahre Maxi Bayer, der bei uns gespielt hat, was die immer noch nachhallen irgendwie im Fußball. Ja? Also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig solche Transfers letztlich sind. Und da ist auch dieser Aufstieg etwas, was uns nachhaltig, glaube ich, tatsächlich, was die Arbeit nochmal wertschätzt und was uns einfach nochmal heraushebt und den Standort Hannover und die Jugendarbeit, die hier gemacht wird. Natürlich werden Spieler dazugeholt, die irgendwie die dritte Liga dann mit absichern. Aber auch da muss ich wieder sagen, du hast es ja gerade auch gesagt, Trisoldi, auch Gindorf, die müssen sich an das Niveau der zweiten Liga anpassen. Umso besser ist es ja, wenn wir jetzt Talente haben, die in der dritten Liga noch mehr Wettkampfhärte letztlich mitbekommen, im Vergleich zur Regionalliga. Also vielleicht ist das auch ein Punkt, wo man sagen kann, okay, die sind dann eher aus der dritten Liga bereit, in der zweiten Liga eine Rolle zu spielen, als wenn sie aus der Regionalliga kommen. Also auch das wäre für mich eigentlich nochmal ein Punkt, der für die dritte Liga spricht.
Ja, das stimmt. Und vor allem spielen sie dann nicht bei 400 Leuten in Bremen, sondern beim Bremer SV, sondern vielleicht vor 30.000 Leuten in einem großen Stadion in Dresden. Also auch da kriegen sie eine gewisse Wettkampfhärte. André?
Es ist gar kein Widerspruch zu dem, was Dennis sagt. Ich sehe nur die Situation oder ich schätze...
Das wäre auch noch schöner.
Ja, ich schätze nur die Situation ganz anders ein und komme da zu einem ganz anderen Schluss. Das, was Dennis sagt, ist ja, und das meine ich gar nicht, despektiert, ist ja so ein bisschen Fußballmanager, ne? Also man hat da so eine Jugendmannschaft, da holt man sich mal ein Talent hoch und dann läuft das. Irgendwann verkauft man den und dann hat man die Kosten, die man für die Jugend generell aufbringt, schon wieder drinne. Ole, ole. Das stimmt, aber so arbeitet unser Verein ja nicht. Wir benötigen ja diese Spieler, um sie in der ersten Mannschaft spielen zu lassen. Das heißt, wir benutzen das Ganze ja gar nicht als Invest. Denn dann hätte man ja einen Tresoldi zum Beispiel oder wen auch immer, von mir ist auch ein Gindorf, verkaufen müssen. Und zwar für so viel Geld, dass man 1, 2, 3, 4 Jahre den ganzen Laden am Laufen lassen kann. Solange wir die Spieler benötigen, unseren Kader aufzufüllen, um damit zu vertuschen, wie unfassbar schlecht unsere finanzielle Lage ist und auch unsere Einkäufe sind, unsere Kaderzusammenstellung, bringt uns das aus meiner Sicht tatsächlich eher weniger als mehr, weil, da bin ich dann bei Nils, es einfach zu teuer ist. Wenn man das wirklich als Invest nutzen würde, um die besten Talente hochzubringen, im Wert zu steigern, aber sie dann auch zu verkaufen, unabhängig von der ersten Mannschaft, klar kann man auch mal da einen übernehmen, dann nennt man das halt Transfer, aber dann wäre das aus meiner Sicht in Ordnung, das sehe ich nicht. Ich sehe keinen einzigen Spieler in der jetzigen zweiten Mannschaft, den man irgendwie finanziell zu Gold machen kann. Und dementsprechend würde ich da sagen, hilft uns das an der Stelle nicht. Und die Spieler, die wir verdient haben, gucken wir mal nach Bielefeld und so weiter, die hatten zwar auch ihre lichten Momente, aber ich sag mal, dass wir da jetzt irgendwie die verkaufen und dafür 3, 4, 5 Millionen kassieren, sodass wir 2 Jahre den Laden am Laufen halten können, sehe ich auch überhaupt gar nicht.
Darf ich da mal ganz kurz drauf antworten, Tobi? Ja. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Natürlich haben wir momentan noch diesen Spagat, dass wir diesen 3-Jahres-Plan haben, von wegen wir müssen aufsteigen in die erste Liga. Das heißt, aktuell ist es natürlich schwierig zu sagen, wir holen jetzt Talente und entwickeln die und verkaufen die sofort wieder, weil wir beides irgendwie gerade parallel machen. Aber das ist ja ein Anfang. Und ich möchte einfach... Da bin ich wieder so hoffnungsvoll. Ich möchte einfach diese Hoffnung nicht verlieren, dass wir es jetzt vielleicht tatsächlich mal als Hannover 96 gesamt schaffen, für eine DNA zu entwickeln für diesen Verein, für diese Stadt, für Fußball in dieser Stadt. Und das könnte dann so aussehen, dass wir steigen auf in die erste Liga und wir entwickeln einfach weiter unser NLZ, unsere U23 und dann geht es mal dahin, was andere Vereine uns vorgemacht haben, die sehr erfolgreich damit in der ersten Liga sind, ohne dass 50+1 in irgendeiner Form in Frage gestellt werden muss. By the way, 50+1 gilt in Deutschland und wir haben zumindest, wir haben es jetzt nicht gewonnen, aber wir hatten deutsche Mannschaften, die sehr weit in der Champions League gekommen sind, die im Europapokal gekommen sind. Also diese Diskussion muss ich auch gar nicht mehr hören, von wegen, wir sind international überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Das ist alles Schwachsinn. Ja, es geht um andere Skills.
Ja, hat nur mit der U23 jetzt nicht ganz so viel zu tun, muss ich da vorsichtigerweise sagen, Dennis. Nils, ganz kurz, wenn du...
Ja, ganz kurz zu Dennis. Beide Mannschaften, deutsche Mannschaften, die im Finale des Europapokals waren, ziehen regelmäßig keine Talente aus ihrer zweiten Mannschaft hoch und die eine ist eine klare Ausnahme von 50+1.
Hast du recht. Es ging nur grundsätzlich um dieses Thema von wegen, wir müssen irgendwie viel Geld in alles reinpumpen und so weiter. Darum geht es nicht nur, weil dann müsste England und Spanien regelmäßig alles gewinnen. Immer.
Also so, wie sie es tun.
Ja, Gott.
Nein. Okay, reden wir über die U23.
Genau, U23. Also Nils, ich bin tatsächlich bei dir, wenn das jetzt eine einmalige Geschichte ist. Das heißt, wenn man jetzt ein Jahr dritte Liga spielt, dann ist es tatsächlich ein Invest, das ich nicht nachvollziehen könnte. Denn wir werden da ein paar hunderttausend Euro bis 2 bis 3 Millionen, hast du gesagt, werden wir da investieren müssen. Wo das Geld herkommt, vielleicht sind noch Köln-Millionen übrig. Aber die braucht man ja schon für den Profikader. Also jedenfalls, wo das Geld herkommt, werden wir sehen. Für mich macht es auch nur Sinn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben diese Mannschaft in die dritte Liga gebracht und wir bleiben da jetzt in der dritten Liga, und dann würde ich schon so sehen, dass wir sagen, okay, für das Geld, was wir da investieren, und wenn wir dann da wirklich Leute, ein, zwei Spieler, drei, vier Spieler vielleicht pro Saison draus entwickeln können, die im Profikader eine Chance haben, dann werden wir auf sich Geld sparen.
Also jetzt muss ich das Bild von André mit dem Fußballmanager aufnehmen. Also Martin Kind hat ja mal gesagt, wir müssen jedes Jahr mindestens einen Spieler in den Profikader kriegen aus der Nachwuchsmannschaft. Jahrelang hat 96 dieses NLZ gehabt, weil es eine Lizenzauflage war. Die Amateure wurden so gebildet, man hat die U19 hochgezogen, dann hat man geguckt, wen man noch so kriegt, und dann hatte man einen Kader. Das hat man jetzt vielleicht das erste Mal ein bisschen anders angegangen. Tobi, wenn du alle 5 Jahre mal so ein, zwei Spieler hast, die du hochziehen kannst und die sich da auch durchsetzen oder etablieren können, hast du schon ein gutes NLZ. Das ist einfach Statistik. Du musst gucken, ab der C-Jugend oder so, wie viele Leute prozentual es überhaupt in den Profifußball schaffen. So gut wird unser NLZ nicht. Das hat Schalke nicht, die eine extrem gute Jugendarbeit machen. Das hat Freiburg nicht, die eine vernünftige Jugendarbeit machen. Das haben andere Vereine nicht. Das ist eine vollkommen irreale Annahme, das zu schaffen. Wenn, geht es eher darum, ab und zu mal einen hochzuziehen, den zu etablieren und den dann teuer verkaufen zu können, was man mit Anton hätte machen können, was man, mit Anton ist vielleicht das beste Beispiel. Das ist im Übrigen der letzte Spieler aus unserer Jugend, der sich wirklich etabliert hat. Dazwischen
Timo Hübers
ist kein Jugendspieler von Hannover gewesen. Den haben wir aus der Kölner Jugend geholt. Der ist da auch groß geworden. Also wir müssen jetzt mal ernst
sein. Stopp, das stimmt nicht. Timo Hübers ist gebürtiger Hildesheimer, ist in Hildesheim aufgewachsen, ist bei 96 ausgebildet worden, ist ein Jahr nach Köln gegangen und dann haben wir ihn zurückgeholt. Also das ist nicht ganz richtig.
Ja, gut, aber dann ist es ja auch so, Hübers ist jetzt auch abgestiegen, ist auch egal. Der Einzige, der sich wirklich oben festgesetzt hat, im oberen Bereich der Bundesliga, zumindest diese Saison, ist Anton. Also, und man kann da nicht mit 4 bis 5 rechnen. Es, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, also ich habe auch kein Problem damit, wenn sie wieder absteigen. Ich glaube, dass das, was Dennis da erzählt, auch in der Regionalliga schaffbar ist für 96, weil, wie gesagt, auch eine zweite Mannschaft in der Regionalliga eine andere Geschichte erzählen kann. Was ich nicht verstehe, und da fehlt mir, also ich kann es nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht. Ne? Man findet alles blöd, was der DFB macht, blöde Strafen bei Pyro und da sind sie blöd und korrupt sind sie und alles Mögliche. Aber was hier überhaupt nicht gesehen wird, ist, dass wir, und da muss man auch mal zwischen legal und legitim unterscheiden, ne, dass wir hier gerade auf einer Ausnahmeregelung rumfliegen, die sich die Profiklubs haben reinschreiben lassen. Wie gesagt, wenn 96 absteigen würde in die dritte Liga, würde es für 96 2 in die Landesliga gehen. Und zwar zwangsweise. Und das würde sich immer weiter fortsetzen. Nur in dieser Konstellation ist es nicht so. Und das ist das, weil die großen Vereine sich das haben reinschreiben lassen bei der Gründung der dritten Liga, weil sie schon wussten, was passiert. Bayern 2 war relativ früh drin, ist dann abgestiegen, Dortmund 2 ist drin. Also ich verstehe nicht, wir finden sonst Ausnahmegenehmigungen an allen Stellen schlimm, aber jetzt, wo wir davon profitieren, wird die Diskussion auf einmal anders geführt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und das wird für mich auch zu wenig gesehen. Und wenn mir als Argument entgegengehalten wird, ja, ich möchte mich aber auch mal wieder freuen, wir haben doch was gewonnen und die haben sich das verdient, das Argument würden wir bei Stuttgart 2 doch auch nicht zählen lassen. Das ist doch einfach nur bezogen, weil es jetzt bei 96 ist und da fehlt mir die Konsistenz in der Argumentation, wenn man sonst den DFB immer verurteilt.
Kann ich ja nachvollziehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fände es auch nicht legitim, wenn VfB Stuttgart Meister wird, nur wenn 96 Meister wird, finde ich es. Dann interessiert es mich. Also das ist klar, wir sind 96-Fans, dass wir 96 anders bewerten als, emotional zumindest anders bewerten als andere Teams. Ich glaube, das ist normal. Interessant ist tatsächlich eine Sache, die ich finde, dass wir dennoch bei den auch gut in Nachwuchs aufgestellten Teams, auch wenn sie nicht selber sich daran bedienen, nämlich Bayern München zum Beispiel, viele, viele Spieler aus der Bayern-Akademie und die dann bei Bayern 2 auch dann die Drittligameisterschaft geholt haben, also viele nicht, aber sind einige bei uns auch im Kader und waren es zumindest mal. Das heißt, die machen das dann zwar nicht für sich, aber auch da fand ich es spannend, dass sie dann den Weg in die Regionalliga gegangen sind. Und auch Freiburg 2, aus denen wir uns ja noch mit Enzo Leopold bedient haben und die auch in einer Saison, ich meine, waren sie Erster oder Zweiter, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wären auf einem Aufstiegsplatz gestanden und jetzt dann auch abgestiegen und nicht mehr Teil der dritten Liga. Also von daher ist es vielleicht dann doch nicht so die rosige Liga für Zweitmannschaften. Es kostet nur Geld, du kriegst keine TV-Gelder. Das finde ich zum Beispiel fair, dass die Zweitvertretungen in der TV-Geldverteilung nicht mit berücksichtigt werden, weil über die Profis das Geld reinkommen muss. Das finde ich zum Beispiel gut. Also das heißt, es wird dann nicht extrinsisch in irgendeiner Art und Weise an der Marketing und an der Vermarktung der dritten Liga wird nicht profitiert. Das finde ich wieder löblich. Dann macht es auch ein tragfähiges Konstrukt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gegen diese Regelung, dass die Zweitvertretung in der dritten Liga spielen können. Ich finde es ein bisschen schwieriger, wenn dann wirklich die zweite zwangsabsteigen muss, weil die erste aus der zweiten Liga absteigt. Dann das finde ich schwierig. Braunschweig hat das erlebt gehabt, als die in die dritte Liga abgestiegen sind und ihre zweite Mannschaft dann raus musste aus der damaligen Regionalliga, weil sie da zu hoch gespielt hätten. Das heißt, damals musste dann Braunschweig 2 und damit seitdem keine Derbys mehr für unsere zweite Mannschaft aus der Regionalliga absteigen, weil die Profis eben in die Drittliga abgestiegen sind. Das ist aber auch wieder fair, Nils, oder nicht? Also das heißt eigentlich, so eine Zweitvertretung dann hat doch schwerer als andere. Und ob ich jetzt Würzburg oder FC Flyer Alarm in der dritten Liga sehen will, weiß ich nicht.
Wo haben das die Zweitvertretung schwieriger?
Wie du gesagt Zwangsabstieg und dergleichen und dadurch, dass sie kein Geld,
das ja, ist Geld. Ja, weil das sind Spieler, die gehen zu einer Zweitvertretung einer Bundesliga- oder Zweitligamannschaft. Die wissen bei Unterschrift, was sie da kriegen, welches in Anführungsstrichen Risiko sie haben, und die haben eine Idee dahinter. Die wollen gucken, dass sie es vielleicht hoch in den Profikader schaffen, oder sie heißen Finn Arkenberg und haben gemerkt, das ist jetzt vielleicht das Niveau, was ich leisten kann. Ne? So. Das ist ja kein Nachteil und das ist auch absolut richtig, finde ich, dass es da Unterschiede gibt, aber du hast das mit Freiburg ja genannt. Freiburg hat eine Saison gut gespielt, dann wurden die ausverkauft und dann kannst du das nicht mehr auffüllen oder willst es vielleicht auch nicht mehr. Und die sind auch relativ sang- und klanglos mit 30 Punkten aus der dritten Liga rausgegangen. Also das sind, und ich glaube, dass es für die Entwicklung kein Mehrwert ist, wenn du eine Saison dritte Liga spielst, wo du andauernd auf die Mütze kriegst. Also da lernst du zu leiden, wie in 96 kannst du das auch lernen mit ihrem Verein, aber ich sehe den sportlichen Mehrwert nicht, wenn du das mit einem Etat von 2 bis 3 Millionen machst, weil dann bist du da naturgemäß unten drin und wirst ganz, ganz viel Niederlagen einstecken. Das hat mit aber Entwicklung nichts zu tun. Die sollen sich taktisch entwickeln, die sollen ihre Fähigkeiten entwickeln, die sollen physisch stärker werden, weil das noch ein Unterschied ist. Ja. Aber es bringt, glaube ich, nichts, einer Entwicklung eines 19-20-Jährigen, wenn er von 38 Spielen erstmal 25 einen auf den Deckel kriegt. Und das wahrscheinlich total deutlich.
Ja, wenn es so wäre, nicht, da glaube ich, bin ich bei dir. Ich hoffe ja ein bisschen darauf, ich meine, wir haben noch nicht mal einen Trikotsponsor in der ersten Mannschaft, aber ich hoffe so ein bisschen darauf, dass man da vielleicht dann also einen schönen Trikotsponsor in der ersten Mannschaft hat und noch einen zweiten für die zweite Mannschaft, der dann nochmal genauso viel Geld oder nur leicht weniger Geld in die Hand nimmt und wir da auch ein bisschen Geld generieren können. Ja, ich hoffe, ne? Also es ist das Prinzip Hoffnung. Also
ja, aber das Prinzip Hoffnung ist ja das ganze Motto dieser Geschichte. Ne? Ich fand das ja auch toll, wie sich alle über die Regionalligameisterschaft gefreut haben, aber ich fand jetzt unsere Amateurmannschaft, das muss man mal sagen, so gut haben sie auch nicht gespielt. Ich bleibe dabei, die Regionalliga Nord ist keine starke Regionalliga. Südwest ist deutlich schwieriger.
Südwest ist viel schwieriger, klar. Bayern ist auch keine starke.
Also, ja, aber dafür hat Würzburg echt kacke gespielt. Also, ja, sorry, dafür, dass die so eine starke Liga haben.
Nein, Regionalliga Bayern ist nicht gesehen. Stärker. Regionalliga Bayern ist nicht stärker. Havels hat es ja auch gezeigt. Auch die sind ja damals
in der Liga. Aber da kann ja keiner was. Also ich meine, für die Stärke der Liga und für die Mannschaften, die da drin spielen oder nicht spielen, da
kann ich damit sagen, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich davon ausgehe, dass ein Großteil des Kaders der zweiten Mannschaft, der noch da ist und nicht verabschiedet wurde, sowieso schon zu kämpfen haben wird, in die dritte Liga zu kommen. Ich habe mir die Amateure oft genug angeguckt über die letzten Jahre. Und das ist ein Unterschied. Und zwar ein erheblicher. Da kann auch Daniel Stendel an der Seitenlinie stehen und ganz toll trainieren. Alles super. Die sind zum Teil limitiert, sind zum Teil ja auch bewusst so geholt worden, sind zum Teil auch deswegen zu 96-2 gekommen, weil sie da Regionalliga spielen konnten. Und ich glaube, dass der Investitionsbedarf, um das sicher in der dritten Liga zu halten, sei es nur auf Platz 14 oder so, über das hinausgeht, was sie einplanen.
Das teile ich ja alles, aber trotzdem ist es ja im Sport nicht nur finanziell und tralala, sondern es geht ja auch um das Sportliche und dementsprechend muss man den Spielern die Chance geben und wer weiß, vielleicht wachsen da welche über sich hinaus und sie werden sang- und klanglos Letzter. Wir werden es erleben. Das wäre für mich tatsächlich auch nicht das, hast du ja auch nicht genannt, aber wäre für mich nicht das allererste Argument. Jedoch, du hattest eben, glaube ich, den Satz gesagt, das ist Träumerei oder so ein bisschen war das da in die Richtung. Ja, aber das ist doch das Konstrukt Hannover 96. Wir bauen doch in allen Bereichen, insbesondere gerade aktuell in den heutigen Tagen, bauen wir doch nur noch auf Träumerei und Luftschlösser. Ja. Dementsprechend finde ich tatsächlich, die U23 ist, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich meine das genau so, ist das stabilste Projekt, was wir aktuell haben. Das verlässlichste Projekt, was wir aktuell haben. Also Und ganz ehrlich, vielleicht rettet uns diese U23, es ist natürlich ein kleiner Spaß, aber auch noch die Lizenz für überhaupt die dritte Liga im nächsten Jahr. Warten wir es mal ab. Also,
die U23 gehört zur KGAA und 50 bis 30 genau in der dritten Liga.
Also kann jetzt retten. Das wollte nur den Spaß mit Kind machen. Aber
ja, bei der ja, das ist trotzdem. Eine gute Überleitung. Also,
Stendel macht einen ganz seriösen Job. Die Jugendnachwuchsmannschaften, nicht nur jetzt die U23, sondern auch was da drunter kommt, machen im Moment einen sehr seriösen, guten Job. Ob da mal einer durchkommt oder nicht, ob der dann sonst wohin wächst oder nicht, das ist gar nicht mein Punkt. Ich finde, die Profimannschaft ist aktuell eher das Problemfeld
und das Problempferd
als die U23.
Hast du gerade ausgeführt und schade ist, dass du die Überleitung wieder kaputt gemacht hast. Jetzt muss ich sie machen. Also vielleicht das stabilste Konstrukt, gerade bei Hannover 96, es gibt da zumindest nicht ganz so stabile Konstrukte, entscheidende Konstrukte. Und wie es dazu gekommen ist, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Die U23 vielleicht das stabilste Konstrukt. Traurig wäre es, ganz unrealistisch ist es vielleicht nicht. Dienstag war es soweit. Dienstag gab es einen Termin vom Bundesgerichtshof, einen lange ersehnten und erwarteten Termin. Der Bundesgerichtshof sollte ein Urteil fällen. Und zwar entweder ein finales oder aber vielleicht auch nochmal andere Gerichte beauftragen in Bezug auf die Abberufung von Hannover 96 Profi-Geschäftsführer Martin Kind durch den e.V. im vorvergangenen Jahr und hat keine Entscheidung getroffen, Nils. Der BGH hat gesagt, dass das Urteil vertagt wird auf den 16.07., aber es gibt eine klare Tendenz. Durch die Aussagen des Richters ist an sich unvermeidlich, dass am 16.07. Martin Kind nicht mehr Geschäftsführer von Hannover 96 sein wird. Teilst du das, Nils?
So las ich das in der Zeitung, ob das wirklich so eindeutig war, weiß ich nicht, ich war ja nicht da. Und was bei so einer Beratung des Senats beim BGH rauskommt, weiß man manchmal auch nicht. Die Tendenz scheint dahin zu gehen. Und den Rest würde man am 16.07. dann erfahren.
Da hast du recht, aber jetzt ging ja noch weiter unter der Woche. Ich will nicht sagen, die Ereignisse überschlugen sich, das finde ich ein bisschen viel. Aber Martin Kind äußerte sich dann relativ schnell auch in der Presse erstmal A, enttäuscht über die Tendenz, B, dann aber für seine Verhältnisse sogar ein wenig versöhnlich, möchte ich sagen. Nichts mehr mit Kämpfen, nichts mehr mit, wir ziehen ja alles bis zum letzten Instanz, gut, das ist auch die letzte Instanz, sondern eher so nach dem Motto, ja gut, wenn es so ist, dann es war immer klar, dass ich irgendwann diese Funktion aufgeben werde, dann geht es jetzt vielleicht mal schneller, Dennis. Also ich hatte das Gefühl, Martin Kind hat sich dann auch durch die Äußerung, die er getätigt hat, beinahe schon damit abgefunden.
Es wirkte auf jeden Fall als eine Mischung aus vielleicht auch Resignation, ein Eingeständnis, dass das möglicherweise dann jetzt doch zu Ende geht und ein Stück weit hatte man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, fast Erleichterung, ich weiß es nicht. Also es ist komisch in dem Zusammenhang. Aber es scheint so, dass zumindest auf seiner Seite juristisch man das Gefühl hat, dass es am 16. Juli tatsächlich die Entscheidung gibt, dass er nicht weiterhin Geschäftsführer sein wird. Das ist schon ziemlich deutlich und ja. Es ging ja dann auch noch weiter.
Es ging noch weiter, das stimmt, aber nur ganz kurz zu Nils zurückkommen. Ja. Ist es möglich, dass man dann auch vielleicht in diesem Rahmen dieser Sitzung den guten gemeinten Hinweis bekommen hat, sich besser bis zum 16.07. zu einigen?
So würde ich zumindest die 6 Wochen, die da als für den Verkündungstermin anberaumt wurden, verstehen, weil man muss ja auch eine Sache ganz klar sagen, und ich kenne das ja selber aus dem Arbeitsrecht, selbst wenn man da gewinnt, man wird weiter miteinander zusammenarbeiten müssen, spätestens durch den Umstand, dass Martin Kind einer von 3 Leuten ist, die Darlehen geben können, die dieser Verein, nicht nur dieser Verein, sondern auch diese KGAA dringend braucht, wenn man sich die Zahlen anguckt, die die DFL veröffentlicht hat, weil das ist, um mal einen Bonmot eines noch Geschäftsführers aufzugreifen und ein bisschen zu persiflieren, wir sind zumindest nah am Tatbestand der Insolvenz, was die KGA angeht. Also soweit ist das alles nicht mehr weg. Ich glaube, es tut jetzt allen Seiten gut, mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, weil wenn beide Seiten auf vollen Sieg setzen, gewinnt am Ende eine Seite, aber 96 verliert auf jeden Fall. Ich weiß, dass da viele Jahre Konflikte und auch persönliche Konflikte ausgefochten wurden. Da muss man jetzt aber spätestens jetzt drüber hinwegsehen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass man sich nicht auf eine Lösung, die nicht Martin Kinders als Geschäftsführer einigt und man dann einen Notgeschäftsführer vom Amtsgericht eingesetzt bekommt. Also das darf nicht sein. Und wie gesagt, das oberste Ziel muss 96 sein, das größte gemeinsame Vielfache. Und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie ernst er es meint, aber ich finde tatsächlich, dass die Art und der Inhalt der Kommunikation von der Kindseite nach der Verhandlung schon sehr gut war.
Also, Da glaubst du doch nicht, oder? Dass beide Ego zurückstecken, da glaubst du?
Du hast gesagt, André, im letzten Teil, man muss ja auch den Träumereien haben und dem muss man ja auch folgen. Den folge ich jetzt. Und ich glaube, beide Seiten, und das glaube ich, habe ich auch Martin Kind immer geglaubt, ich habe seinen Weg nur selten geteilt. Ich glaube, beiden Seiten, dass es ihnen eigentlich schon um 96 geht. Also das muss man auch Martin Kind zugute halten, dass es ihm schon um 96 ging oder geht. Das hat er ja auch gesagt. Er hat nur andere Wege bevorzugt als wir. Die Frage ist, ob alle Seiten jetzt ihr Ego zusammen zurückstecken können. Das ist die Frage, die sich stellt.
Ja, ist, glaube ich, tatsächlich eine entscheidende Frage. Und trotzdem bin ich auch bei dir, die Kommunikation der Kindseite war gut. Und es war an dem Abend, weiß ich noch, dass viele befürchtet haben, gut, jetzt stellen sie Darlehen fällig und jetzt lassen sie das ganze Konstrukt platzen. Aber schon am nachfolgenden Tag und den Tagen darauf hat Martin Kind klargestellt, es geht um 96. 96 darf jetzt hier nicht kaputt gehen, das darf nicht passieren. Auch das Gleiche, was der Notgeschäftsführer angeht, das muss sich jetzt hier geeinigt werden, das muss verhindert werden, dass man zwar nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand hat. Und am Freitag gab es eine Aufsichtsratssitzung der Management GmbH und dazu hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Nester eingeladen und bei dieser Aufsichtsratssitzung der Management GmbH hat Rainer Feuerhake sein Mandat niedergelegt, sein Amt niedergelegt. Rainer Feuerhake, einer der beiden bisherigen Aufsichtsräte der Kapitalseite, mit dem und seinem Kollegen Roland Frobel keinerlei Einigungen möglich gewesen sind. Ich will jetzt gar nicht so das despektierliche Wort von kindtreuen Menschen in den Mund nehmen, habe es damit aber trotzdem getan. Also, Rainer Feuerhake zieht sich aus familiären Gründen zurück, ist seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten Aufsichtsrat der Kapitalseite. Und Roland Frobel wird auch den Aufsichtsrat verlassen. Der hat ganz viel Frust bei Mazak abgelassen, hat da ganz schön vom Leder gerissen. Das heißt, es wird auf jeden Fall von der Kapitalseite zwei neue Aufsichtsräte geben. Für mich ein Zeichen des Auf- und Umbruchs, Dennis. Oder ist das dann wieder die Träumerei, von der Nils und André sprechen?
Nee, das ist doch ziemlich deutlich. Also die Aufsichtsräte, muss man dann halt auch ganz klar so sagen, das ist jetzt nichts Persönliches gegen diese beiden Männer, aber ganz klar, die ja ein Stück weit Pappaufsteller von der Kindseite, von der Geldseite, die da halt platziert wurden und die haben schlicht und ergreifend jetzt auch gesehen, da wird sich tiefgreifend etwas ändern und da muss ich ein Stück weit auch sagen, das kann auch andere Gründe haben, alles okay, ist alles Spekulation, aber letztlich, wenn ich Aufsichtsrat bin in so einem Posten, dann nehme ich muss ich meinen Job auch ernst nehmen, wenn es mal schwierig wird. Und da hätte ich jetzt schon erwartet, dass man versucht, eine Lösung zu finden. Sie haben offensichtlich keinen Bock drauf, aus welchen Gründen auch immer, kommen sicherlich, liest man ja so durch, mit den EV-Vertretern nicht klar. Das kann ja auch so sein, aber dann muss man halt auch sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass es in irgendeiner Form mal brenzlig wird und zwei Aufsichtsräte gehen.
Aber Dennis, lass mich da mal ganz kurz rein.
Ist schon auch ein Statement.
Aber ich respektiere da deine Sicht drauf. Für mich ist das gerade das exakte Gegenteil von dem, was ihr argumentiert. Für mich ist das eine absolute Verschärfung der Situation. Eine ganz bewusste Verschärfung der Situation. Es ist der Versuch, das Heft des Handelns wieder in die Hand zu kriegen. Und spannend wird ja nicht, wer geht, sondern wer kommt.
Ja, aber weil
das wird
ja
der entscheidende Punkt.
Wie kommst du jetzt darauf? Also witzig finde ich, ich will einmal kurz rein Roland
Probe. Lass mir noch einen Satz sagen, bitte. Ja. Ich glaube nämlich anders als Dennis, das Gericht wird Martin Kind nicht absetzen. Er wird es selber aktiv in die Hand nehmen.
Ja, gut, das kann auch sein.
Das war vor dem 16.
Ja, bevor jetzt der Mann reinkommt, ich will nochmal Vorbild Nummer zwei Zitate hier nochmal reinbringen. Ich will mich damit nicht mehr rumquälen, war das eine. Und das andere ist, und das finde ich noch viel schöner, ich habe noch zwei andere Aufsichtsratsposten. Dort gibt es Geld und es macht auch noch Spaß. Ne, das ist so schön.
Also, aber das ist Ihnen doch nicht jetzt eingefallen. Das hat doch Gründe, warum es jetzt so einfällt, Leute, und man jetzt so das Tempo drückt.
Verschärfung ist Quatsch.
Leute, also man muss, ich sehe es weder so wie Dennis noch wie André. Ich komme mal zurück zu dem Ansatz, den ich hier habe mit diesem langfristig gesetzten Verkündungstermin und einer gütlichen Einigung auf ein zukünftiges Modell in der Geschäftsführung. Wenn man das möchte, und diese Einigung muss im Aufsichtsrat stattfinden, und da können natürlich auch Kapitalseite, Kind und Rossmann den beiden sagen, was ihre Meinung ist, und dann machen die das. Auf der anderen Seite haben wir zwei andere Leute, bei denen das nicht so ist. Wenn man konstruktiv in Gespräche gehen will, müssen Akteure weg, die sich da jahrelang gegenseitig Verletzungen zugeführt haben, weil die werden ab einem gewissen Stand des Konfliktes höchstwahrscheinlich auch durch eine dritte Person, eine Mediation oder sonst was, nicht zu einer gütlichen Einigung kommen, weil sie das einfach nicht mehr können. Das ist auch menschlich. Dass die beiden da jetzt rausgehen auf Kapitalseite und da zwei neue reinkommen, kann auch eine Chance sein, dass man wieder in konstruktive Gespräche geht, um eben das Geschäftsführermodell aufzubauen. Es wäre eine Überlegung wert, das fordere ich ausdrücklich nicht, bevor ich dann wieder hier böse Anrufe oder sonst was kriege. Es wäre eine Überlegung wert, ob der e.V. nicht auch darüber nachdenkt und dann, dass da vier vielleicht weniger belastete Menschen sitzen, die dann mit einem Verhandlungsmandat was ausbaldobern können. Das wäre ein gangbarer Weg, wo auch alle ihr Gesicht wahren könnten. Selbst wenn jetzt aber die e.V.-Seite ihre Vertreter belässt und die Kapitalseite da unbefangene Leute reinlässt, kann das wieder Gesprächstüren öffnen, die da auch im Rahmen nur allein dieses Verfahrens, wie es da zur Abrufung gekommen ist, sicherlich zugeschlagen wurden und auch nicht mehr aufgemacht werden können. Also ich werte das so, zumindest jetzt mit der Zeit, die wir noch haben, grundsätzlich erstmal positiv, weil man da nicht mehr die Hardliner dann vielleicht drin sitzen hat.
Genau, müssen wir nochmal kurz die EV-Seite vertreten, gerade durch Ralf Nester und den Vorstandsvorsitzenden des 196 EV, Sebastian Kramer, um da auch dann der Vollständigkeit Genüge zu tun. Also ja, spannende Vorschlag im Übrigen zu sagen, dann sollte der EV vielleicht auch zwei neue Vertreter in dieses Gremium senden, um da wirklich komplett neu anzufangen. André, was machen wir denn, wenn Martin Kind jetzt Aufsichtsrat wird? Also Geschäftsführer wird er wohl nicht mehr. Er ist auch kein Gesellschafter mehr. Also dann.
Also mal vorbehaltlich dieser ganzen Gerichtsdebatte habe ich wahrgenommen, kann mich irren, dass Martin Kind seit zwei Jahren medial sehr, sehr häufig hat durchblicken lassen, dass es langsam Zeit, was auch immer langsam bedeutet, langsam Zeit wird, über einen Nachfolger für sich selber nachzudenken. Martin Kind ist nicht jünger geworden, wie wir alle nicht, ist 80 Jahre geworden. Das ist ja meist nochmal so ein einschneidendes Jubiläum. Und ich gehe davon aus, dass er so oder so sich überlegt hat, wie geht das am besten. Jetzt ist durch diese Gerichtsverhandlung nochmal und auch der ganze Weg bis zu dieser Gerichtsverhandlung ganz anderer Druck draufgekommen. Und wenn ich mich über etwas erfreue an diesem Gerichtstermin, am 16.07. ist, dass bis dahin Klärung sein muss, wenn man es in der eigenen Hand behalten will. Das heißt, das sorgt jetzt für Betriebsamkeit und ein bisschen Hektik. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil alles, was am 16.07. nicht geklärt ist und vom Gericht geklärt wird, kann nicht besser sein, als was auch immer vorher sich geeinigt wird. Den Neuanfang von Hannover 96, wie auch immer personell, alle setzen neue Leute rein und die vertragen sich ganz toll und die Geldgeber geben Geld und die Mannschaft spielt erfolgreich und steigt auf. Ich würde mich drüber freuen. Ich sehe es so aktuell leider nicht. Und Martin Kind wird, egal was bis zum 16.07. passiert und am 16.07. passiert, solange er eine Konstitution und Gesundheit hat, die das zulässt, wird er Hannover 96 erhalten bleiben und zwar nicht nur als Grand Dame, sondern im aktiven Geschäft.
Das heißt, für dich würde er in den Aufsichtsrat wechseln, die Frage hast du nicht beantwortet.
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, was heißt denn das er wird auf jeden Fall seine Pferdchen weiterhin nah betreuen.
Ja gut, aber das heißt, Pferdchen, aber ohne Funktion, also dann muss ich, ohne Funktion, ohne Amt.
Ohne Amt, aber mit Macht, ja.
Ja, gut, Macht ist klar. Als Darlehensgeber hast du immer Macht. Wer das Geld in der Hand hat, der bestimmt in der Regel auch Dennis. Martin Kind beteiligt sich auch an im Zukunftsbild der Zukunft, an dem Führungsbild der Zukunft, das wollte ich sagen. Martin Kind schlägt vor, die Geschäftsführung zu teilen. Das heißt, dass es einen sportlichen Geschäftsführer gibt und dass es einen kaufmännischen Geschäftsführer gibt. Und er hat für den sportlichen Bereich auch bereits einen Kandidaten. Markus Mann soll nach München von Martin Kind Geschäftsführer Sport werden. Es ist ziemlich respektlos, André, aber okay. Ja, Dennis?
Ja, was erwartest du von André? Ja, genau, das ist ein Vorschlag. Ich finde grundsätzlich die Idee zu sagen, man stellt das irgendwie ein bisschen breiter auf, also sprich Geschäftsführer Sport und irgendwie Finanzbereich finde ich nicht verkehrt. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, da sind wir wieder beim Geld. Auf der anderen Seite muss man jetzt ja tatsächlich gucken, dass man so oder so Personen findet, die für beide Seiten tragbar sind. Und da kann jetzt weder der Verein irgendwie mit Kandidaten wie Rettich und Co. um die Ecke kommen, noch kann Martin Kind nochmal irgendwie so ein Schäfer oder ähnliches Format außer Box springen lassen. Das heißt also, es muss irgendwen geben. Und Markus Mann, A, im Gegensatz zu manch anderem hier im Podcast gerade, finde ich, macht er einen sehr, sehr guten Job. Sehr unaufgeregten Job. Genau, dich meinte ich, ja.
Ja, super Job.
Dein Mute funktioniert nicht, André. Und hat Hannover 96 einfach sportlich weiterentwickelt auf seiner Ebene. Und ich finde, wir können sehr froh sein, dass wir ihn hier haben.
Ja.
Insofern wäre das, könnte ich mir gut vorstellen. Warum nicht? Ich wüsste aber dann auch nicht, Finanzen wäre dann, also I don't know.
Wüsste ich auch nicht, aber ich glaube auch, dass Markus Mann konsensfähig ist, Nils, oder was meinst du?
Ja.
Also ich glaube, da gibt es jetzt keine Ressentiments. Mir wären keine bekannt.
War der nicht schon mal vorgeschlagen und hat Nein gesagt? Ich weiß es nicht. Also ich denke, es ist die naheliegende Lösung erstmal, vor allem wenn du kurzfristig was machen willst. Und ich denke, dass es den Vorschlag von Martin Kind halte ich operativ für sinnvoll, weil man ja auch sagen muss, das hat er, glaube ich, ja auch so gesagt, und dem würde ich beipflichten, allein auf einen ehemaligen Fußballprofi zu setzen, ist bei einem mittelständischen Unternehmen mit diesem Jahresumsatz vielleicht ein bisschen waghalsig. Das ist auch vielen Vereinen auch schon ordentlich auf die Füße gefallen. Und ich denke, wenn man das wenn man da quasi das Administrative und das Sportliche voneinander trennt, kann man da auch eine Reibung erzeugen, die vielleicht auch positiv sein kann. Also ich finde zwei Köpfe vollkommen sinnvoll und auch dem Umstand angemessen, zumal wir ja auch gesehen hatten in den letzten Jahren, dass eine alleinige Geschäftsführung ja auch zu einer anderen Machtkonzentration führen kann. Und jetzt, ne, gut, Bader war Geschäftsführer, aber der hatte dann, das war ja dann eher pro forma, ne, wer entschieden hat, war ja klar. Und ich glaube, dass in einem System ohne Martin Kind in operativer Funktion, ich glaube nicht, dass er in den Aufsichtsrat geht. Ich verstehe ihn dahingehend, dass er wirklich sich zurückziehen möchte dann komplett. Dann ist es sinnvoll, da zwei Leute zu haben und eben auch Leute, die Ahnung von Finanzen und so haben, weil das wird nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen ein sehr langfristiges, aber sehr ernstzunehmendes Projekt werden für Hannover 96.
Aber Nils hat es gerade gesagt, Tobi, die naheliegendste Lösung. Ich würde sogar noch ergänzen, die naheliegendste Notlösung. Und bei mir wäre vielleicht der Begriff Not größer geschrieben als naheliegend. Bei Nils wäre es vielleicht andersrum. Aber es kann doch nicht sein, wenn wir über dieses mittelständische Unternehmen, von dem Nils gerade gesprochen hat, mit dem Jahresumsatz sprechen, dass die naheliegendste Lösung eine gute Lösung ist. Wir brauchen eine gute Lösung. Und auch wenn ihr euch da einredet, dass Markus Mann das Projekt Hannover 96 sportlich vorangebracht hat, boah, ich glaube, da braucht man eine Sondersendung, das könnte man wirklich ernsthaft diskutieren. Welche Qualifikation hat Markus Mann denn, diesen Posten zu machen, außer dass wir jetzt Zeitdruck haben und er am nächsten dran ist? Wir haben ihn doch für eine ganz andere Position geholt und sein Job ist doch auch bis jetzt ein ganz, ganz anderer. Wenn man so einen Move machen möchte und das aufteilen möchte, braucht man die beiden bestmöglichen Personen, die für Hannover 96 auf dem gesamten Markt greifbar sind. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Markus Mann und noch der Unbekannte, der uns noch benannt wird, werden wird. Es muss aus meiner Sicht bessere Lösungen geben. Und dann kann Markus Mann ja gerne weiter sportlicher Leiter, Direktor oder wie auch immer er sich nennt, bleiben und auch Transfers abwickeln. Aber doch bitte nicht Geschäftsführer Sport. Diese Stiefel sind ihm viel zu groß.
Sehe ich anders tatsächlich, und es gibt keine bessere Lösung, weil er 96 kennt, 96 auch erfolgreich nach vorne gebracht hat. Alleine was im NLZ passiert ist, die Umstrukturierung des NLZ. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, wie gut sich da auch die U23 und so entwickelt hat. Er hat da schon entscheidende Personalien verändert und auch eine Struktur verändert und mindestens
mal. Weil wir wollen doch den Erfolg der U23 nicht Markus Mann zuschreiben.
Also ich möchte die strategische Ausrichtung und die Neubesetzung von entscheidenden Posten, zum Beispiel einem Achim Sarstedt, möchte ich schon Markus Mann zuschreiben. Wem sonst?
Auf jeden Fall.
Also wem sonst? Wisst ihr jetzt nicht.
Es fällt in also den sportlichen Erfolg der U23.
Das
war ja mein Punkt gerade. Du hast anderen aufgemacht, ja, aber ich bleibe bei meinen.
Die Neuausrichtung des NLZ und damit auch die sportliche...
Das ist okay. Und auch den das ist ja okay, das NLZ habe ich ja gar nicht im Mund genommen. Ja, ich habe gesagt, der sportliche Erfolg der U23 und das ist nicht Markus Mann. Im Gegenteil, Markus Mann hat den sportlichen Erfolg aus meiner Sicht sogar noch behindert. Aber das
jetzt spielst du auf Ginter und so einen Quatsch an, das ist ja alles auch unter in Ordnung. Anderem. Aber nochmal, du scheinst unsere Struktur nicht gut genug zu kennen, weil du A, wolltest, dass die U23 unsere Drittliga-Lizenz sichert, was nicht möglich ist, und B, jetzt irgendwie die U23 nicht ins NLZ verortet ist. Also wenn wir schon auf dieser Ebene diskutieren wollen, dann möchte ich bitte, dass Strukturen gekannt werden. Ansonsten ist das nämlich...
Moment mal, also erstmal habe ich vorhin gesagt, es ist ein Witz, ja, das habe ich deutlich gesagt. Und das Zweite ist, was machst du denn, wenn die Lizenz weg ist? Mit wem spielst du denn dann? Mit den Spielern aus dem Profikader, die alle keinen Vertrag dafür haben, oder mit den Leuten, die du dann hast vor Ort? Ja, hör mal, also den Schritt musst du geistig aber schon mitgehen. Und das heißt, du brauchst einen Unterbau.
Also,
und
dieser Unterbau also, ist, wenn die,
der deine Mannschaft rettet.
Wenn die Lizenz,
ist eine andere Aussage.
Wenn die Lizenz weg ist, muss man gucken, ob wir überhaupt in der Regionalliga wieder anfangen würden. Ich bezweifle, dass alle U23-Spieler einen Vertrag für die Oberliga Niedersachsen haben.
Das bezweifle ich auch.
Das bezweifle ich ganz stark. Ich bezweifle nicht, das schließe ich aus eigentlich. Möchte ich ausschließen. Ich würde ausschließen, dass unsere U23-Spieler Verträge für die Oberliga haben, das heißt, sie können auch gar nichts sichern. Du fängst bei Null an. Du kannst hoffen, dass dann ein Finn Arkenberg immer noch einsieht, dass das höher nicht kann. So, das wäre so eine Möglichkeit bei den jungen Leuten, halte ich es für eher unwahrscheinlich. Aber gut, egal. Also, halten wir fest. Wir sind gespannt, wie viele Geschäftsführer wir bekommen für die Profispielbetriebsgesellschaft von Hannover 96. Wir sind gespannt, wer den Aufsichtsrat und Kapitalseite der Management GmbH dann in Zukunft stellt und blicken dann da auf diese Entwicklung natürlich auch weiterhin drauf und freuen uns sehr, dass wir hier in dieser lustigen Runde auch ein paar kontroverse Meinungen mal ausgetauscht haben, dass hier auch mal ein bisschen wieder ein Farbklecks drin war mit dir, Nils. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch uns fast teilhaben lassen an deinen Gedanken und deinen Positionen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und Dennis und André natürlich auch vielen Dank. War mir eine Freude, dass ihr hier gewesen seid. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause und kommen dann wieder, wenn die Mannschaft aus dem Urlaub zurück ist. Es ist gar nicht mehr so lang. Also von daher, denkt immer daran, 96 Halle und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!